Wir wollen einfach sehen, was in diesem Land geschieht. Und wo kann man es deutlicher sehen als in den Gerichtssälen dieses Landes, vor allem in diesem historischen Prozess, den man einmal den Nachwendeprozess schlechthin nennen wird. Das schreibt Katrin Rögler in ihrem Roman Laufendes Verfahren. Der historische Prozess, um den es in dem Roman geht, ist der NSU-Prozess, eines der spektakulärsten deutschen Gerichtsverfahren überhaupt. 10 Menschen hat die rechtsradikale NSU-Terrorgruppe in den Jahren von 2000 bis 2007 ermordet. 2011 brannten die Unterkünfte der Haupttäter ab. 2 NSU-Terroristen starben. Angeklagt waren im NSU-Prozess die dritte Täterin und das Umfeld der Unterstützer. 5 Jahre dauerte der Prozess, von 2013 bis 2018. Katrin Rögler war an vielen der 438 Verhandlungstage dabei. Guten Tag, Frau Rögler.
Guten Tag.
Wir wissen noch nicht, auf was wir uns da einlassen. Und wir werden die sein, die sich wundern, heißt es zu Beginn Ihres Romans. Auf was haben Sie sich da eingelassen? Und wer ist eigentlich wir?
Das ist genau die Frage, die dieses Buch stellt und natürlich nicht ein für alle Mal beantworten kann. Dieses Wir stellt sich besonders dann als Frage, wenn so ein Prozess zu Ende geht und die Unzufriedenheit und die Wut über dieses Ergebnis des Prozesses doch sehr groß waren. Applaus von Seiten, von der Täterseite und grobe Enttäuschung von den Angehörigen. Es blieben so viele Fragen offen, dass sozusagen ein Rechtsfrieden sich nicht herstellen ließ.
Ich möchte auch nochmal auf das Wir in dem Roman zu sprechen kommen. Festzustellen ist jedenfalls, wir lernen immer mehr Leute hier oben kennen. Wir sind hier eine regelrechte Gerichtscommunity, die ganz schön Bescheid weiß. Zitat Ende. Wer sind die Prozessbeobachter auf der Empore, zu denen die Erzählerin gehört? Was sind das für Typen oder sind das mehr als Typen?
Also diese Gruppe an Beobachterinnen, die Geschichte quasi erzählen, die dieses Wir im Roman als Instanz darstellen, sind Prozessbesucher, Besucherinnen, die Zeugenschaft haben am Prozess. Man würde die vielleicht so als die liberale Mitte der Gesellschaft beschreiben, wenn man diese Typen nachzeichnet, vom Beamten bis zur Rentnerin, bis zur jungen Studierenden, Studentin, bis zum Handwerker, der blockt, alle möglichen Menschen da, die ja streiten, ja, um diesen Prozess streiten, sich auseinandersetzen, sich auf eine Weise professionalisieren in diesen Jahren der Beobachtung, wobei sie erzählen diesen Prozess nicht als etwas, was sie gerade erlebt haben oder der zu Ende ist, sondern als etwas, das kommen wird. Ja? Die sind auch sehr wissend. Das ist unheimlich.
Und was treibt die dazu, diesen Prozess zu verfolgen? Ja klar, sie waren dabei, weil sie diesen Roman schreiben wollten. Aber die anderen, warum gehen die dahin? Warum machen die das?
Das hat sehr unterschiedliche Gründe. Also wenn ich jetzt mal abstrahiere von meinen Figuren, gibt es ja den Grund, dass man sozusagen sich aus politischen Motiven dahin geht, es einfach mal wissen will, Faszination an Rechtsprechung hat, davon gehört hat. Das war ja auch ein Medienereignis. Die Figuren in meinem Buch sind eben aufgespannt. Also da gibt es den Juristen, der halt als Kollege vorbeischaut. Da gibt es den Gerichtsoper, der Beamter war und jetzt irgendwie sehen will, was der Rechtsstaat macht und immer alles auch besser weiß. Es gibt die Gerichtsoma, wo man nicht so genau weiß, was sie da so hintreibt und ob sie vielleicht auch irgendwie Beziehungen hat zu Leuten, die da mit beteiligt sind, die aber auf jeden Fall eine Antifa im Hintergrund hat. Es gibt die junge migrantische Studentin, die eben sagt, das könnte auch mein Vater, mein Bruder oder mein Vater, mein Bruder gewesen sein und so weiter.
Die heißen bei Ihnen dann auch Gerichtsopa, Blogger, Klaus. Das heißt, die haben keine Vornamen, sondern sind das dann Typen? Stehen die für Teile der Gesellschaft?
Das sind am Anfang Typen, was auch damit zu tun hat, dass eben das ein Wir erzählt. Das Wir besteht nicht nur aus diesen Figuren, sondern ist mehr, geht darüber hinaus. Es trennt sich auch ein bisschen von den Figuren und die versuchen sich dann zu emanzipieren. Das ist sozusagen die Geschichte in diesem Buch aus der Sicht der Figuren. Sie trennen sich immer mehr von diesem Wir ab.
Und wir kommen denen auch nahe. Ne? Wir lernen eine Tochter kennen. Plötzlich stellt man heraus, da sitzt die Tochter von einem dieser Menschen auf der Empore auch im Publikum. Und man lernt etwas über das gespannte Verhältnis kennen. Also da kommen wir den Personen auch nahe, die Sie da beschreiben.
Ja, sie, also wie gesagt, von typisierten Figuren werden sie zu, auch zu Charakteren.
Der Terror der NSU-Terroristen hat Deutschland erschüttert. Nun soll das Gerichtsverfahren dieser Erschütterung mit einem Strafprozess beikommen. Das jedenfalls wird von vielen erwartet. Aber ist das der richtige Weg?
Das war eben mein Ursprungseindruck, als ich dort hinkam, dass ich das Gefühl hatte, da ist irgendwas verrutscht, das ist das falsche Gefäß, da stimmt irgendetwas nicht. Es gab natürlich auch die ganzen Untersuchungsausschüsse, muss man jetzt auch sagen, also es gab auch andere Gefäße, aber das war doch das Zentrale und das war die Motivation auch für mich, dieses Buch zu schreiben, dass ich eben dort war und doch sehr erstaunt war, was sich abgespielt hat.
Es fällt auf in Ihrem Roman, dass bestimmte Sachen nicht vorkommen. Also die Hauptangeklagte, die haben wir ja fast jeden Tag auf dem Bildschirm gesehen, die Frau Zschäpe, die dritte Haupttäterin, über die erfahren wir in Ihrem Roman nahezu nichts. In Ihrem Roman ist sie die Übriggebliebene oder die Frau mit den Katzenkörben. Warum haben Sie die einfach ausgelassen?
Na, ich wollte keine Heldengeschichte schreiben, auch keine negative Heldengeschichte. Also mir ging es mehr um dieses Prozessuale, das Verfahren, um die Strukturen, um dieses Scheitern der Strukturen. Eben um dieses Wir und weniger um jetzt da negative Heldenfiguren vorzustellen.
Das Gericht hier bleibt jedenfalls sein eigener Planet. Mehr noch, es ist sein eigenes Universum, das juristische Universum, das notwendigerweise über anderen Universen steht. Das ist auch ein Zitat aus Ihrem Roman. Was ist das für ein eigenes Universum, das Gericht? Und kann dieses Universum überhaupt leisten, was da von ihm verlangt wird?
Naja, es gibt ja die berühmte Autonomie des Gerichts. Es ist eine Instanz, eine demokratische dritte Macht quasi im Staat. Sie ist notwendigerweise, hat sie eine Unabhängigkeit gegenüber ökonomischen, also auch politischen Fragestellungen. Es soll sicher gehen, dass eben ein Frieden in der Gesellschaft erhalten bleiben kann. Wir haben das ja leidvoll erlebt im Dritten Reich unter den Nazis, dass es usurpiert wurde. Und deswegen ist es ja so wahnsinnig wichtig, diese Autonomie auch, um die zu ringen und die auch zu behalten. Gleichzeitig ist es natürlich in der Realität nicht ganz so autonom, wie es von den juristischen Grundlagen her wäre. Es gibt natürlich Abhängigkeiten. Es spielt halt auch sehr viel Soziales. Also es hat auch was mit einem Theater zu tun, wenn man dort ist. Also es spielt auch sehr viel rein, was sozial ist, was medial ist. Ja, externe Faktoren.
Eine Frage ist auch, wie bekommt man sie ins Gericht hinein? Die Trauer, beginnen wir uns zu fragen, auch ein Zitat aus Ihrem Buch. Das kann ein Strafprozess nicht möglich machen. Und doch wird von ihm verlangt, die Trauer stets mitzudenken und zu berücksichtigen.
Ja, das war die große Frage. Also das wirklich Problematische an diesem Prozess war, dass Nazis sehr gestattet war, sich lustig zu machen übers Gericht, dass es eben keine Beugehaftandrohung gab, dass von der Seite her sehr viel möglich war, aber als ein Vater eines Opfers sich auf den Boden geworfen hat mit der drastischen Geste, als er seine Trauer gezeigt hat, wurde ihm da Beugehaft angedroht und es fanden wenige Gesten der Trauer statt. Man kann nun sagen, das gehört nicht in einen Prozess hinein, aber es fiel dann doch auf, wenn man auch andere Prozesse vergleicht, dass hier so ganz penibel darauf geachtet worden ist, dass man bloß nicht zu sehr in Bereiche reingeht, die man als extern sehen könnte. Aber es wäre notwendig gewesen, zum Beispiel am Schlussurteil einfach mal den Angehörigen zu danken, wie das andersorts auch gemacht wird und auch das zu sehen, zu respektieren, deren Arbeit.
Andererseits beschreiben Sie auch die rechte Szene, wie die rechte Szene versucht, den Prozess zu kapern und für ihre Zwecke zu benutzen. Ist das eine Gefahr so eines Prozesses, dem ja jeder seine Deutung überstülpen kann?
Ja, natürlich war das immer die Gefahr, dass sozusagen da ausgenutzt wird. Und das war ja auch symbolisch so, obwohl die verurteilt worden sind, war es so, dass die ja freikamen nach dem Prozess, dass es natürlich eine wahnsinnige Symbolwirkung hatte. Die sind dann eben, es wurde gejubelt im Gericht und sie sind dann eben auch schnell freigekommen. Manche von ihnen, soweit ich mich erinnern kann, sogar am selben Tag, ich bin mir nicht ganz sicher, oder die Woche danach, aber es war sehr zeitnah. Und während des Prozesses waren es Gesten, dass sie sich eng vorne an die Scheibe gestellt haben, Zeichen gemacht haben, dauernd in Kontakt mit den Tätern auch waren und Journalisten irgendwie Zettel zugesteckt haben, wo die Adresse der Journalisten drauf stand, so quasi, wir wissen, wo du wohnst. Also es waren so Drohgebärden auch möglich im Gericht. Das war schon ein bisschen heftig.
Und das Versagen des Staates konnte auch nicht angemessen aufgearbeitet werden?
Nein, da fehlten Aussagegenehmigungen, da wurden Stellen geschwärzt, da fehlte die Zusammenarbeit der Behörden. Sehr viel Schweigen, auch auf der institutionellen Ebene.
Ihr könnt doch jetzt wirklich nicht behaupten, dass es das jetzt war. Das ist der erschütternde Ausruf, muss man schon fast sagen, am Ende des Romans. Das ist eine Erschütterung dann auch, die da mitspielt, oder?
Ja, ja, das war ja sozusagen der Aufruf. Es darf quasi jetzt kein Schlusspunkt gesetzt sein. Es muss weitergehen. Es hat ja der Nebenklagevertreter Sebastian Schama hat ja in seinem Plädoyer gezeigt, dass da 35 Menschen rund um dieses Tätertrio standen, von denen wir noch zu wenig wissen oder beziehungsweise wurde einfach noch zu wenig rausgefunden und Verfassungs-V-Männer und dann deren auch Geldgeber, die da indirekt dann auch eben genau wussten, wo die waren. Und das ist die Szene, das ist ja weitergegangen. Wir wissen ja auch, dass die rechte Szene immer noch sehr bedrohlich weiterarbeiten kann.
Welche Rolle spielt denn die Zeit in Ihrem Roman? Sie erzählen ja nicht, wie nüchtern zu erwarten wäre in der Vergangenheitsform, also imperfekt, sondern Futur 2 spielt eine wichtige Rolle.
Ja, das ist was sehr Wesentliches. Zum einen wollte ich den Prozess nicht als etwas Abgeschlossenes erzählen. Zum anderen ist er natürlich doppelt abgeschlossen auf eine Weise durch dieses Futur 2. Also auch kenntlich machen, was das bedeutet. Und also das ist ja auch ein bisschen unheimlich, dass diese Erzählinstanz, die wir da erleben, die immer schon genau weiß, was der Richter als nächstes macht. Das zeigt natürlich auch so ein bisschen so eine Absehbarkeit im Ganzen, die ja dann schon, wenn man da auf der Empore saß, man wusste vieles nicht, aber es war auch vieles schon zu erahnen, was passieren wird. Und das war schon sehr, auch sehr erschütternd.
Also vieles war zu erahnen, was passieren wird. Die Vergangenheit spielt eine große Rolle und die Gegenwart, die existiert im Gericht nicht.
Im normalen Gericht natürlich total. Das Hier und Jetzt ist ja ganz wichtig. Aber das wurde ja auch sehr in Frage gestellt, eben entweder durch das Schweigen oder durch, es ist ein ständiges Hin und Her zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit und diesen Vorhalte, die ständig gemacht werden, wo es im Grunde eine Gegenwartsinszenierung ist und die Gegenwart fehlt.
Aber das Problem ist doch die Orientierung, die uns verloren gegangen ist, schreiben Sie in Ihrem Roman. Haben Sie die Orientierung im Gerichtssaal oder beim Schreiben Ihres Romans gefunden oder vielleicht eine Spur auf dem Weg zu einer Orientierung?
Also man muss schon sagen, dieser Prozess hat da irgendwo gelesen 1 Million Akten. Das ist überkomplex, die Materie. Ja. Und es kann kaum jemand sagen, er oder sie hätte den Überblick über den ganzen Stoff. Orientieren kann man sich eigentlich nur, indem man nach und nach eine Haltung entwickelt. Jetzt auch als Zeugin kann ich das nur so sagen. Und das ist mir durch den Schreibprozess dann doch gelungen.
Wenn man das Buch gelesen hat, bleiben ja viele Fragen offen. Vielleicht ist es das gerade, dass viele Fragen offen bleiben, an denen wir weiter arbeiten müssen, die wir weiter diskutieren müssen, über die wir weiter nachdenken müssen und das nicht abschließen, oder?
Ja, natürlich. Die Fragen sind offen und werden ja auch gerade auch weiter bearbeitet. Wir müssen uns halt fragen, nach diesem Prozess nochmal ganz klar fragen, wie kann es sein, dass in unserem Land Menschen 13 Jahre lang herumlaufen können, Brandanschläge machen, morden. Also wie kann das sein?
Nun hat Ihr Buch viel positive Resonanz. Sie merken das auf den Lesungen, Buchpreisnominierung. Die FAZ hat eine hymnische Rezension geschrieben. Es gibt aber auch Kritiker, die das Buch scharf kritisieren. Haben die etwas anderes erwartet? Manchmal hat man das Gefühl, die Schärfe dieser Kritik entspricht einer Erwartung, die das Buch den Kritikern nicht gegeben hat.
Das ist erstaunlich. Das hat mich sehr überrascht. Also es ist in dem Stoff, ist einfach eingeschrieben, durch diese großen Fragen vermutlich auch so große Erwartungen noch übrig sind, die ich nicht einlösen kann. Hätte ich das gemacht, was Sie sagen, wären dann andere Erwartungen übrig geblieben. Also man kann es in diesem Stoff manchen Menschen nicht recht machen.
Sie haben wie Bienen gearbeitet, aber keinen Honig produziert. Dieses Zitat stellen Sie ganz zu Beginn Ihres Romans. Warum?
Das war Frau Josgat, der Mutter von Halit Josgat, der in Kassel ermordet wurde, die einfach wahnsinnig enttäuscht war, ja, dass sie nicht erfährt, warum ihr Sohn, von wem. Also sie fühlten sich einfach nur vom Gericht extrem enttäuscht. Ich bin im dritten Jahr des Prozesses dahin gekommen, habe kaum noch Angehörige, also waren die Angehörigen nicht mehr da. Die waren auch so wütend über das, was da passiert ist. Die waren vom Gericht sehr, sehr enttäuscht.
Sie werden in diesem Jahr in Köln mit dem Heinrich-Böll-Preis ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen das?
Naja, das ist eine sehr große Ehre erst einmal und ist für mich auch ein Auftrag. Also das ist etwas, nicht nur was Heinrich Böll angeht, auch was die Stadt Köln angeht, in der ich ja lebe und auch etwas Zukünftiges sozusagen, also etwas mit Zukunft. Das sind sehr, sehr große, sagt man da, man steht auf den Schultern von Riesen, ja. Das, so ist es.
Es ist eine große Ehre, sind aber auch große Fußstapfen, ja, die man da betritt. Ja. Vielen Dank, Katrin Rögler. Laufendes Verfahren heißt Ihr Roman über den NSU-Prozess. Ein Buch, das mehr Fragen stellt als Antworten gibt. Aber das ist genau das Spannende. Wir fragen uns am Ende, was ist da eigentlich passiert in den 5 Prozessjahren und 438 Prozesstagen? Ist das Verfahren wirklich mit dem Urteilsspruch beendet? Wurde wirklich Recht gesprochen? Wo irren wir? Wo stehen wir? Mit diesem Buch kann die Diskussion beginnen. Anregungen gibt der Roman genug. Katrin Röckler, Laufendes Verfahren. Erschienen ist das Buch im S. Fischer Verlag. Es hat 205 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank.
Vielen Dank.